Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut 10 Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos, bequem, auf die Ohren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
Willkommen beim Travelholics Close-Up. Hier steht die Touristik im Fokus und diesmal geht es um das Thema Geld. Ich spreche mit Richie Reindl von FDI über Entgelte, Gebühren und Provisionen. Viel Spaß beim Schlauhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Servus nach München und in die Landsberger Straße zur FDI. Hallo Richard Reindl von FDI. Grüß dich.
Hallo mein lieber Roman. Hi.
Ja, schön, dass du einen Moment Zeit hast, um im Travelholics Podcast Studio aufzuschlagen. Im Close-Up geht es ja eine Viertelstunde um ein konkretes Thema in der Touristik. Es ist eigentlich schon fast ein Fauxpas zu fragen, wie geht's, wenn man einen Touristiker trifft, oder?
Naja, das ist eine Frage, die möchte man vermeiden, aber sie lässt sich nicht vermeiden. Die Frage ist, auf was man es inzwischen bezieht, nachdem kaum mehr Geschäft da ist. Geht es eigentlich darum, ist man gesund? Geht es einem gut? Geht es der Familie? Geht es den Kindern gut? Zum Glück, glaube ich, in der heutigen Zeit kann man sagen, wenn man gesund ist und wenn man noch eine Arbeit hat, die Arbeit selber wird eigentlich jeden Tag am Prüfstand gestellt, indem uns die Politik, das Auswärtige Amt, die ganze Situation eigentlich jeden Tag vor neue Herausforderungen stellt. Wir können alle eigentlich nicht mehr länger planen wie auf die nächste Woche, nur noch auf Sicht fahren. Und insofern, es geht uns den Umständen entsprechend.
Ja, ja. Du hast das schon sehr diplomatisch gesagt mit neue Herausforderungen. Eigentlich, wenn ich das heute früh wieder gelesen habe, die neuen Reisewarnungen und die neuen Risikogebiete, das sind ja eigentlich jeden Tag riesige Knüppel oder ganze Wälder, die dir zwischen die Beine geschmissen werden. Egal, ob du Veranstalter bist oder Reisebüro. Du sagst, ja, die Arbeit, also das Geschäft wird immer noch nicht richtig viel, aber ihr habt trotzdem jede Menge Arbeit, ihr habt auch eine ganze Menge verändert. Und darüber möchte ich heute auch kurz mit dir sprechen im Close-Up. Ihr habt euer Vergütungsmodell verändert und ich nehme mal an, ihr habt es auch der aktuellen Situation angepasst, oder?
Natürlich, also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Vergütungsmodelle sich über die nächsten Jahre deutlich ändern müssen, also völlig weg von dem, was man eigentlich kennt. Nur ist jetzt durch diese Pandemie natürlich auch nicht der Zeitpunkt, völlig mit einem revolutionären neuen Modell zu kommen. Deshalb haben wir gesagt, erstmal das Modell der Situation auf Sicht von anpassen, ein Stück weit mehr Sicherheit und Transparenz reinbringen. Jeder soll mindestens für 10% arbeiten können. Das ist ja eine der größten Forderungen seit Jahren schon. Und dem sind wir gerecht geworden, indem wir unseren Startup auch kostenfrei machen, die ganzen Marketinginstrumente rausnehmen. Man muss heute nur mehr an 5 E-Learnings oder an 3 Webinaren teilnehmen. Das ist wirklich jedermanns leistbar. Dann kann man für 10% buchen. Und die entscheidende Diskussion draußen ist ja, wann brauche ich die Provisionen? Viele möchten es liquiditätsmäßig sofort haben, dürfen aber dann nicht vergessen, dass es vielleicht zurückzuzahlen ist, wenn das Geschäft nicht zustande kommt. Also es gibt eigentlich 2 Lager. Die, die man gerade in der Presse am meisten liest, die sagen, ich möchte Provision bei Buchung. Wir haben das im Juni eingeführt, haben aber festgestellt, dass viele zurücküberweisen, viele ordentliche Kaufleute sagen, ich möchte es erst dann, wenn es verdient ist. Und rechtlich ist die Provision immer noch dann mit der Abreise verdient. Also ich gehe bei mir davon aus, bei FDI 70% werden es bei Buchung haben wollen, 30 bleiben bei Abreise. Insofern glaube ich, haben wir was Gutes getan, indem man mit unserem neuen Modell im Endeffekt wählen kann. Man kriegt es per se bei Buchung. Wer nicht möchte, kann es bei Abreise haben, indem er uns kein SEPA-Mandat gibt. Also werden wir beiden Lagern gerecht. Und die 10% kriegt auch jeder, der heute den Umsatz, den wir gesenkt haben, die 125.000 Voraussetzungen, wer die nicht füllt, der macht halt schnell die Webinare und die E-Learnings und hat dann auch das ganze Jahr 10. Ich glaube, das sind die grundlegenden Pfeiler: Liquidität, Sicherung und eine Provision in einer zweistelligen Höhe.
Die Provision wird auf den Reisepreis gezahlt und auch auf die Stornopreise, ist das richtig? Oder, weil es gibt ja da unterschiedliche Ansätze auch, was die Storno-Regelungen angeht. Das ist ja vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der sehr oft auch in der Diskussion war. Wie werden eigentlich stornierte Reisen vergütet? Das ging ja so weit, dass man im Prinzip eine Flat-Fee schon mal vom Veranstalter haben wollte, was wahrscheinlich auch nicht leistbar ist in meinen Augen und auch nicht ganz vernünftig. Das muss natürlich immer partnerschaftlich sein. Wie seht ihr das? Wie geht ihr damit um, wenn dann doch storniert wird?
Also grundsätzlich hat uns die Pandemie gelernt, man muss so flexibel und sage ich mal, ja, transparent wie möglich, dass sich jeden Fall wirklich jetzt anschauen und sagen, wo kann man es außerhalb der Regel machen. Bei uns gehen auch ganz viele Fälle, wo es dynamisch oder mit Linienflug ist, trotzdem kostenlos, obwohl es in der Regel ja nicht dann stornierbar ist, aber jetzt müssen wir alle zusammenhalten, mehr denn je. Grundsätzlich provisionieren wir jetzt neu alle Stornos mit 10, nicht nur mit 7 oder 10 oder wie manche Mitbewerber, der nur 5% gibt auf Storno, das halten wir für den falschen Weg. Jeder hat sehr viel Arbeit damit, also alle kriegen 10% auf den, sage ich mal, verbleibenden Stornopreis, also abzüglich der Stornogebühren. Wenn da 70% Stornogebühr sind, bleiben irgendwie 800 Euro bestehen und auf die 800 Euro gibt es dann 10%. Die Forderung ist oft auf den Gesamtreisepreis, der nicht zustande kam, aber wir können ja auch noch etwas bezahlen, wenn das Geschäft erledigt wurde. Deswegen, das ist ja in deinem Gespräch heute auch noch Thema, der Kunde muss mit in die Pflicht. Wir können nicht verlangen, dass der Veranstalter das bezahlt, sondern der Kunde muss mit in die Verantwortung. Und wenn wir zukünftig hoffentlich flächendeckende Beratungs- und Servicegebühren haben, wäre das ja mit abgedeckt. Aber aus Veranstalter-Sicht, ganz klar, Roman, wir können nichts bezahlen, was wir nicht verdienen. Das ist der klare Fall.
Absolut. Also das ist schon richtig. Jetzt hast du eigentlich zwei Punkte schon gut angesprochen, die ich dich tatsächlich auf dem Zettel habe. Nämlich einmal den Kunden in die Pflicht nehmen. Es gibt ja auch die Idee, die Kunden an den Stornokosten zu beteiligen. Also, ne? Also das wäre ja auch eine Geschichte. Plant ihr da was oder habt ihr das vor?
Also wir können es nicht planen. Wir hoffen, dass es die Reisebüroverbünde, die Büros planen. Ich muss wieder das Beispiel Schweiz bemühen. Wenn ich dort für 1.000 Franken eine Reise buche, zahle ich 60 Franken Beratungsgebühr, kommt dann die 1.000 Euro Reise nicht zustande, bleiben zumindest diese extra ausgewiesenen 60 Euro oder 60 Franken Beratungsgebühr stehen. Insofern würde ich nicht umsonst arbeiten, so wie wir das alle gerade seit Monaten machen. Also der Weg muss dahin gehen, sei es über Servicegebühren oder Beratungsgebühren, dass der Kunde mit in der Haftung mit drinnen ist, weil wir können uns nicht gegenseitig Veranstalter und Reisebüros jetzt erklären, wer eigentlich das zu bezahlen hätte. Wenn wir beide das Geschäft nicht abwickeln, ist natürlich dieses Geld auch nicht da. Insofern braucht es Lösungen und Q Plus ist ja schon eine Lösung, die die RTK oder QTA ja schon auf den Weg gebracht hat, schon ein erster Weg dorthin. Aber in meinen Augen braucht es wirklich beides, neben einer Servicegebühr auch eine ganz faktische Beratungsgebühr, weil wir sind nun mal im Fachhandel und ich erlebe es von vielen Bekannten und Freunden, die ja Reisebüros haben. Ja, wenn die Kunden jetzt verzweifelt kommen und wollen ihren Einreise-QR-Code nach Griechenland ausgefüllt bekommen, weil sie es selber nicht schaffen, dann nehmen die halt 20, 30 Euro und der Kunde akzeptiert es. Also wenn nicht jetzt, wann dann sollten
wir? Wann dann, genau. Und da glaube ich, egal ob Handball-Weltmeisterschaft oder so, wenn nicht jetzt, wann dann? Völlig richtig, völlig klar. Und warum tatsächlich auch nicht? Denn jeder Anwalt, der nimmt ja auch eine Beratungsgebühr, selbst wenn ich ihn nur anrufe und eine Frage habe. Und Architekten oder...
Das Bittere ist, jetzt war wieder kürzlich eine Umfrage in irgendeinem, ich glaube, Travel Talk war es, da sagen wir 50% der Reisebüros leider, ja, man müsste so eine Gebühr einführen, aber man glaube nicht, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und das finde ich bedenklich, weil jeder von uns allen hat jetzt massiv umsonst gearbeitet und steht wirklich alle vor riesen Herausforderungen. Ich wünsche uns, dass wir den Weg uns jetzt zutrauen, weil danach bringen wir die Chance kein zweites Mal.
Da fällt mir doch spontan ein, wenn du sagst, ihr macht an eurem Startup-Programm verpflichtend bestimmte Webinare und Schulungen zu absolvieren. Das wäre doch eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema, ein Webinar oder mehrere Webinare zum Thema Einführung von Service- und Beratungsentgelten zu machen. Habt ihr sowas im Portfolio?
Haben wir, weil wir ja auch logischerweise QTA, das Q-Plus schon umgesetzt haben. Das werden wir machen. Wir machen im Schnitt 50 Webinare im ja, bieten wir an. 3 muss man ja nur absolvieren für die 10%. Da kann sich jeder die Themen aussuchen. Und es sind nicht nur eben diese typischen Hotel- und Länderkunde-Webinare, sondern tatsächlich auch thematische Urlaub mit Single mit Kind oder was ist mit Golfreisen oder auch technische Themen. Also insofern, dieses Thema muss eins werden, weil es wird Branchenthema. Und wir müssen es ja auch systemseitig schaffen, dass die Sachen mit abgewickelt und eingebucht werden können. Diese Gebühren sofern sie denn hoffentlich kommen mögen.
Das ist natürlich auch so eine Geschichte, A, rechtlich das eine und das andere, das wird ja ganz oft vergessen, dass die CRS-Systeme manchmal gar nicht in der Lage sind, individuelle Beratungsgebühren zu verarbeiten. Ne? Das ist tatsächlich auch eine Challenge, das einfach erstmal umzusetzen, dass man dann individuelle Zusatzgebühren nehmen kann, die dann entsprechend ausgewiesen werden und an der richtigen Stelle.
Das ist richtig. Es ist einmal eine technische Herausforderung und ich habe auch schon rechtliche Diskussionen im Haus, weil mit PST2 ab Dezember es wohl auch nicht mehr so ganz einfach ist, als Veranstalter Gebühren mitzuerheben und abzuwickeln, die uns gar nicht gehören, die bei uns gar nicht anfallen, sondern die wir nur vereinnahmen, um dann praktisch weiterreichen im Zuge der Buchung bei uns. Dazu bräuchte man laut unseren Juristen dann zukünftig eine Bankenlizenz. Die TUI kann das auch machen, weil sie in Iris Plus haben. und ja die eigene TUI-Kreditkarte damit auch über eine Banklizenz verfügen. Aber auch das habe ich jetzt gelernt, wenn wir die Gedanken umsetzen, hoffentlich umsetzen, dass man auch da rechtlich aufpassen muss, dass wir nicht einfach mal zukünftig 50 Euro vereinnahmen können und weitergeben, ohne eine entsprechende Lizenz zu haben. Auch da wird es komplexer. Insofern, es klingt immer so einfach, wird aber, glaube ich, für jeden systemisch und rechtlich herausfordernd.
Ja, nicht ganz ernst gemeint, gebe ich mal den Hinweis, dass es ja in Bayern gerade ein Unternehmen gab, was das ganz gut hingekriegt hat, super, ohne Dank. Banklizenz.
Vielen Dank, dass du darauf hinweist. Dann möchte ich zurückspielen. In Bayern gibt es ja einen Verein, der hat das Triple geholt und hat die Ehre des Landes wieder
Ja, das ist richtig. Wir haben tatsächlich zwei Fußballvereine im Oberhaus dieses Jahr. Ne? Das ist auch gewaltig, auch wenn wir nirgendwo Zuschauer haben. Obwohl Union versuchen möchte, jetzt mit einem vollen Stadion zu starten. Ich bin sehr gespannt.
Ich habe große Sympathie für deine Herzensvereine und ich hoffe, die Vielfalt bleibt bestehen und die halten dieses Jahr auch noch mit durch.
Das wäre schon ganz wichtig. Vielleicht noch mal zurück zum Geld.
Ja.
Bitte?
Eisern trifft's gut. Eisern Union ist das, was wir jeden Tag mitmachen. Eine eiserne Industrie werden, sonst schaffen wir das alles gar nicht mehr.
Nee, glaube ich auch. Nochmal zurück zum Geld. Eine Sache noch, weil wenn wir über Provisionen sprechen für Reisebüros, das habt ihr ja oder machen ja fast alle Veranstalter, dass man unterschiedlich behandelt, wie der Vertrieb strukturiert und organisiert ist. Ihr habt zwischen stationär und online unterschieden. Also jetzt nicht online im Sinne von Reisebüro hat eine Webseite, sondern tatsächlich OTAs, also die sogenannten Non-Traditional Outlets, ne, diese NTOs. Mhm. Und dann habt ihr aber jetzt noch ein neues Cluster eingeführt, das nennt ihr die Mobilen. Seht ihr da tatsächlich wirklich eine große Trendwende und dass ihr da bereits jetzt schon drauf reagiert habt?
Also wir haben ja immer schon, sage ich mal, mit den vier großen Verbünden, die es da gibt für Mobile, eigene, sage ich mal, Zusammenarbeitslogiken gehabt und haben gedacht, dieses Jahr, so viele Anfragen wie schon waren, ich schließe erstmal mein Ladenlokal oder ich habe erstmal gekündigt, ich weiß nicht, ob ich noch mein Ladenlokal aufmache, ich arbeite aber von zu Hause weiter, gehe ich davon aus, dass sehr viele in diesen mobilen Verbünden landen werden. Und ich kriege ja auch mit, dass viele Organisationen an diesem Thema arbeiten, wenn sie heute dort noch nicht aufgestellt werden. Deswegen haben wir mir vorsorglich gesagt, wir wollen all denen, die sagen, ich arbeite erstmal von zu Hause weiter, ohne klassischem Ladenlokal, auch erstmal eine Vergütungsgrundlage geben. Aber wie immer am Ende des Tages schaut man sich dann jeden Einzelnen an und sagt, ist das eine große Struktur, eine kleinere? Und wie immer braucht es einen Basisvertrag, um dann auch leistungsbezogen eventuell das eine oder andere darüber hinaus noch machen zu können. Aber grundsätzlich ja, wir haben jetzt drei Welten. Klassisch, stationär, Hybrid, würde ich mal die mobilen nennen und rein OTA.
Okay. Obwohl man ja eigentlich den Mobilen auch mehr zahlen könnte, weil man ja weniger Vertriebskosten hat. Man muss ja weniger Kataloge und Dekomaterialien und so weiter rausschicken. Wäre ja auch ein Ansatz.
Okay. Aber dann, wie gesagt, gibt es für jeden Argumente, dann wird der Onliner auch sagen, er braucht am allermeisten, weil er hat da nur Google-Werbung, aber dafür muss er nicht bezahlen. Das sind alles Diskussionen, die stimmen, Roman, die auch Sinn machen. Aber erstmal muss ich, finde ich, glaube ich, jetzt das sortieren. Wie viel stationär bleibt wirklich übrig? Da wird ja so viel kolportiert, wo ich persönlich nicht dran glaube. Ich glaube, dass die meisten Büros sehr, sehr überlebensfähig sind und auch das sehr gut schaffen werden mit den Vertriebshilfen. Und dann muss man am Ende, hoffentlich, wenn es am Ende der Pandemie kommt oder ein Impfstoff da ist, mal gucken, wie hat sich das alles aufgeteilt? Also wie viel ist jetzt mobil, wie viel stationär gibt es noch? Sind die Portale noch größer geworden? Weil momentan macht mir Sorge, dass die Anfragen, die kommen, zu mehr als zwei Drittel über die OTAs kommen. Beim Reisebüro geht eigentlich seit 6-8 Wochen die Anfragen zurück. Man hat jetzt nur noch ein Drittel täglich an Anfragen, die eigentlich im Juli mal über das Reisebüro kamen. Das sind alles Entwicklungen, die guckt man sich natürlich genau an und haben mit ein Stück weit mit Sorge, weil wir wollen ja nicht eine zu große Verschiebung haben.
Seht ihr das denn an euren Zahlen auch, dass dann diese zwei Drittel, die da plötzlich fehlen, bei den OTAs aufgeschlagen sind oder sind die einfach nicht vorhanden?
Nee, wir sind es an den Travel-Payment-Zahlen, die, glaube ich, fast jeder hat. Wenn du schaust, dass am Tag, also was FDI betrifft, kommen 800.000 Anfragen über OTAs rein und über Reisebüros nur noch 160.000. Das zeigt mir diese Diskrepanz, dass Anfragen da sind. Und wenn man sich die Wochenentwicklung anschaut, ist bei den OTAs die Anfragen, nicht die Buchungen, die Anfragen fast immer stabil um diese 700.000, 800.000 Anfragen. Und bei den Reisebüros kommen irgendwie von 300.000 und sind jetzt gerade auf 120.000 runtergegraben. Und das macht mir Sorge, dass diese Verschiebung ist. Und ich hoffe, dass wir genug für den Kunden da sind, genug mit ihm kommunizieren, dass er nicht glaubt, es geht jetzt nur noch online. Also bei aller Wertschätzung für unsere Online-Kollegen. Aber das sehe ich an den Zahlen täglich. Und das besorgt mich schon, wenn ich ehrlich bin. Ja. Es ist ein Trend.
Absolut.
Und ich könnte mich jetzt freuen, unser Market-Share ist höher denn je. Wir haben momentan fast 40% von diesen Anfragen kriegen wir ab. Wenn man schaut, dass wir eigentlich bei 15% herkommen vor der Krise, schon durch Thomas Cook Pleite ein bisschen partizipiert haben. Also insofern muss man trotzdem die Zahlen in der Krise sehr genau sich angucken. Und ja, es wird eine Verteilung geben und wir wollen mit diesen drei Modellen gucken, wie wir dann weitermachen. Aber wir wollen ja, das ist ganz klar gesagt, kein Bestrafen. Wir wollen jeden für seine, sage ich mal, in seinem Kanal so mitnehmen, dass es möglichst gemeinschaftlich und motiviert abläuft.
Ja, das habt ihr in der Vergangenheit gemacht. Ihr habt euch ja wirklich immer gekümmert. Natürlich habt ihr auch einen Online-Anteil, aber das ist nun mal die Zeit, in der wir leben. Das ist nun mal so völlig klar. Jetzt haben wir lange über Vertrieb gesprochen. Vielleicht noch ein Satz zum Schluss zum Thema Produkt und auch da wieder das Thema Online und Portale. Es gibt ja einen Marktteilnehmer, der jetzt angefangen hat, Reisen mit ja, jederzeit stornierbar bis kurz vor Abreise anzubieten, also ein bisschen das Booking-Modell zu kopieren und dann buche ich mir dann mal 5 Pauschalreisen und überlege, welche ich im Mai dann antreten werde, weil ich kann ja eine Woche vorher kostenlos stornieren. Ist das ein Thema oder ist das ein Schnellschuss in die falsche Richtung?
Ja, wir haben das mit bewunderndem Kopfschütteln begleitet und betrachtet, weil ich möchte den Kollegen, die diesen Veranstalter betreiben, nicht zu nahe treten, aber wenn ich natürlich vermutlich nicht allzu großes Volumen habe, dann kann ich mit so einer Aktion rausgehen. Wenn ich eine gewisse kritische Größe habe, kann ich es mir in Zeiten wie diesen in meinen Augen überhaupt nicht leisten, ohne Anzahlung zu verkaufen. Und genau was du sagst, der schlaue Kunde und der mündige, und da gibt es einige, die buchen sich 3 Reisen und entscheiden 6 Tage vorher, welche der 3 wird sein. Das wird am Ende des Tages bei den Airlines und bei den Suppliern viel Kosten produzieren. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass diese Veranstaltung mit allen Airlines und Hotels so flexible Bedingungen hat, dass er tatsächlich so ohne Kosten arbeiten kann. Also ich glaube, das ist ein guter Marketing-Gag, weil man sich aufgrund der nicht vorhandenen Größe noch leisten kann und hofft, damit Marktanteile abzuschöpfen. Einer der großen Veranstalter, die es hier in Deutschland ja 4, 5 noch gibt, glaube ich nicht, dass die mit so einem Modell fahren können, vor allem in der Situation wie jetzt, wo jeder Euro zählt, auf Anzahlung zu verzichten. Aus Kundensicht schön, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Wahrscheinlich ein falsches Signal an unseren Kunden, weil so kann es nicht funktionieren.
Aber letztendlich auch, genau.
Ich bin dabei, Roman, der Kunde hat jetzt eines gelernt, er möchte sehr, sehr flexibel sein, er möchte Transparenz haben und dass wir ihm was sehr Flexibles anbieten müssen, dass er längerfristig konsumiert, ist klar. Ansonsten kaufen die Kunden auf Sicht, die nächsten 2 Wochen wird gebucht, auf die nächsten 4 Wochen wird geguckt, der Rest ist tot, machen wir uns nichts vor. Und dass jetzt einer für Mai, Juni nächsten Jahres bucht, da braucht es Optionen von uns, die da vielleicht heißen, nicht du kriegst einen Gutschein, sondern du kriegst bis Tag X deine Kohle zurück, du kannst bis dann steuern und umbuchen. Wir werden den Kunden flexibel gegenüber bleiben müssen, aber wir dürfen nicht versäumen, ihn in die Pflicht zu nehmen, auf gar keinen Fall.
Perfektes Schlusswort. Zur richtigen Zeit, 15 Minuten war vereinbart, 17 Minuten haben wir geschafft. Das war ein Travelholics Close-Up, die Touristik im Fokus mit Richard Reindl, Vertrieb FTI. Danke Richie und alles Gute nach München, gesund bleiben und auf hoffentlich bald auch wieder mal persönlich.
Vielen Dank, lieber Roma, das wünsche ich dir auch und danke fürs Gespräch. Mach's gut, bleib gesund und positiv.
Dankeschön in diesem Sinne, auch danke fürs Zuhören an alle und bis bald. Ciao.
Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mic willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.